Girl, don't do it. It's not worth it.
Man.
Nothing beats a jet to holiday.
Talk about Tina.
Ally.
Normale Kartoffeln auf die Eins.
These are my ladies.
Ballerina Cappuccina.
Du hattest noch nie einen One-Night-Stand in Irland?
War die Treppe ist nicht genormt?
Very demure, very mindful.
Okay, let's go.
Hallihallo, Hallöchen, ich bin Sophia und mir gegenüber sitzt...
Jova, oh, das war gerade ein krasser Kaltstart.
Ey, stimmt. Soll ich nochmal?
Nee, passt schon.
Ihr seid bei Hellol und ich freue mich, dass ihr da seid. Heute läuft es mal wieder ein bisschen anders, weil wir haben einen Blumenstrauß an Themen dabei. Ich würde gerne sprechen über gecancelte Männer, über Slap-Klagen und über Christian Wolf.
Und ich möchte heute reden über Blumengarten, die Band... Also auch gecancelte Männer, über Ariana Grande und über Botox.
Again, wow.
Also wir haben gedacht, wir machen heute mal so einen kleinen, also es ist eine Laberfolge, wir machen heute nicht kein großes Thema, wir haben auch jetzt keine krasse Recherche dabei, sondern wir babbeln einfach mit ein bisschen Wissen, genug Wissen.
Ja.
Und ich dachte, wir machen das heute mal so ein bisschen wie bei Niemand muss ein Promi sein, ein Podcast, den ich sehr gerne höre, weil ich Gossip liebe und Reality-TV und so ein Kram. Und die machen das auch immer so, dass sie am Anfang, also beide bringen Themen mit und dann reden sie über, dann klappern sie es ab.
Ja.
Und wir dachten, wir machen das heute auch mal so.
Vielleicht noch zum Einstieg zur letzten Folge zum Thema Grooming und Half His Age haben wir wahnsinnig viel Feedback bekommen.
Ja.
Und da wollten wir vorab ein bisschen
drüber babbeln,
weil wirklich viele Leute lange Kommentare geschrieben haben. Jovi, du hast sie mal rausgesucht für uns.
Ja, ganz kurz aber vorher noch. Kleiner Hinweis, ich habe letztens mal in unsere Statistiken geguckt und unsere Zuhörerschaft hat eine Männerquote von 18%. Finde ich hilarious, aber auch ein bisschen insane.
Ja.
Also ich würde gerne euch heute eine Hausaufgabe geben, nämlich, dass ihr einem Mann in eurem Umfeld diesen Podcast hier empfehlt. Und ich sehe das in den Statistiken, ob ihr das gemacht habt oder nicht. Aber ich finde, es können ruhig auch mal ein paar Männer diesen Podcast anhören.
Sehe auch so.
So viel dazu. Und zum Thema Age Gap nach Club. Erstmal freue ich mich mega, dass ihr so viel kommentiert. Das wird irgendwie von Folge zu Folge mehr und es ist ganz toll. Ich habe ja letztes Mal schon erwähnt, dass ich immer einen kleinen Dopaminkick kriege, wenn ich eine Push-Benachrichtigung auf dem Handy habe. Und es war diesmal besonders viel der Fall.
Ja.
Und ich habe hier ein paar Kommentare rausgesucht, über die wir noch kurz reden können. Zum Beispiel hat Jule geschrieben, der Age Gap bei schwulen Paaren ist auch oft sehr heftig. 25% der Beziehungen haben einen Altersunterschied von mehr als 10 Jahren. Und da besteht sehr oft eine finanzielle und emotionale Abhängigkeit. Und lustigerweise haben wir sogar an dem Tag, an dem wir die Folge aufgenommen haben, danach noch darüber gesprochen, dass das bei schwulen Paaren, also eigentlich bei schwulen Paaren, auch bei lesbischen, aber bei Schwulen noch mehr, finde ich, auch echt eine klassische Dynamik ist, dass da oft echt große Altersunterschiede sind.
Und wo es auch noch nicht so, also ich meine, wir haben, glaube ich, sehr gut nachgezeichnet, dass es auch bei Heterokonstellationen, dass es extrem gängig ist, aber ich habe schon das Gefühl, da tauchen dann ab und zu so, taucht es in feministischen Kritiken auf, dass es problematisiert wird und bei schwulen Paaren eher nicht.
Ja.
Das ist auf jeden Fall noch so ein Feld, das man noch beackern könnte.
Ja.
Ich glaube aber wirklich, das ist nochmal ein ganz eigenes Topic, dass man das angeht.
Ja. Es ist ein ganz anderes, also ich finde, man kann es nicht in einen Topf werfen, weil da einfach ein Grund für Machtunterschiede wegfällt. Weil bei einem Paar mit einem alten Mann und einer jungen Frau hast du ja einerseits das Machtgefälle aufgrund des Alters und andererseits aufgrund des Geschlechts. Und bei einem schwulen Paar fällt zumindest eins davon weg und dann entsteht irgendwie ein neues Konglomerat an Problemen oder Fragen oder...
Obwohl da natürlich auch eine andere Komponente dazukommen kann.
Ja.
Also gerade im Bereich Queerness, klar, dann hast du vielleicht nicht diese klassische patriarchale Komponente, die da reinfällt, aber dann dafür zum Beispiel, dass eine Person super erfahren ist und die andere vielleicht gar nicht oder dass die eine Person von ihrer Familie verstoßen wurde und deswegen vielleicht diese eine Person, mit der sie zum ersten Mal anbandelt, als die Main-Ansprechperson sieht. Also ich finde, da kann so andere sehr queerness-spezifische Problematiken dann dafür auftauchen.
Ja.
Und gleichzeitig, ja, ich finde, das ist ultra spannend. Auf jeden Fall was, wo man, glaube ich, nochmal so eine ganze Recherche reinstecken könnte.
Ja.
Könnte, glaube ich, krass wühlen.
Ja, da könnte man viel wühlen.
Mhm.
Und ich finde auch bei lesbischen Beziehungen ist das ja, also es gibt auch zum Beispiel diese eine Schauspielerin, Sarah Paulson,
mhm.
die ist auch, also ich meine, die ist selber schon über 40 oder 50 sowas in dem Dreh und ist aber verheiratet mit einer Frau, die, glaube ich, 30 Jahre älter ist als sie oder so.
Mhm.
Und das wird natürlich auch immer irgendwie so beäugt und so, was ist da los?
Mhm.
Aber da spielen dann auch wieder ein anderes Set an Faktoren eine Rolle,
mhm.
ob das jetzt problematisch ist oder nicht
ja.
und so weiter.
Gleichzeitig zum Beispiel, also ich finde so die klassische Gay-Szene, die ist ja so krass geprägt von so Äußerlichkeiten, also dass es allein schon für jeden ja. Bodytype einen Namen gibt,
ja.
finde ich schon gugu. Und dass es explizit einen gibt, nämlich Twink, der sich auf jung, unbehaart,
mhm.
dünn, feminin bezieht,
ja.
aus dem man per Gesetz rauswächst.
Ja, du bist irgendwann zu alt dafür.
Spricht ja irgendwie schon Bände.
Twink und Death.
Das gibt es ja nicht bei Lesben.
Ich hab letztens so eine TikTok-Straßenumfrage gesehen. Das ist so eine Drag Queen, die immer durch Brighton so durch so Partynächte läuft und die Leute interviewt und die Frage, die sie immer stellt, ist: When does a twink die? Oder at what age does a twink die? Und dann sagen manche Leute: 12!
Was?
Das ist extrem funny, aber auch problematisch. Also diese ganze Twink-Debatte
ja.
ist irgendwie problematic. In sich. Ja.
Ich weiß auch nicht, ob ich das im Podcast gesagt habe oder im privaten Gespräch danach, aber ich glaube, ich habe dir dann sogar einen TikTok von ihm weitergeleitet, von einem Bekannten von mir, der ein junger, schöner, klassischer Parade-Twink ist
yeah.
und der aber auch schon darüber spricht, dass es problematische Züge einfach gibt in der Gay-Szene
ja.
und er sich davon schon unter Druck gesetzt fühlt.
Ey, volle Kanne. Ich habe letztens drüber geredet, ich weiß gar nicht mehr mit wem, wo ich meinte, ich wäre so ein schlechter schwuler Mann. Also ich würde untergehen, weil A, Körperkult, dann diese krasse Dating, also diese krasse Art zu daten, so auf die 12 Dating, direkt Sex haben, alles immer so, es ist so unheard of, als schwuler Mann langsam daten zu wollen, Leute ja. erst richtig kennenlernen zu wollen und so weiter. Ich wäre einfach, ja. ich wäre einfach am Arsch. Also noch mehr als jetzt eh schon. Aber also es wäre einfach schrecklich, diese ganze Art, wie diese Dating-Kultur aufgebaut ist und ja. dieser Körperkult und so. Ciao.
Ich sehe vor allem von so vielen Leuten, die damit strugglen, also ja. gerade durch Willkommen Club kommen ja in sehr viele Gespräche, wo Leute sich so sehr öffnen und wo wirklich der kleinste Anteil sagt, das ist cool so und
ja.
das macht mir Spaß und das
ja.
ist irgendwie, also ich check schon, dass so gerade queerer Sex nochmal eine andere Form der Selbstverwirklichung ist und Freiheit ist, jetzt anders als cis-heterosex. Und es natürlich auch einfach eine andere Verankerung hat, geschichtlich bedingt, dass man sich anguckt, okay, also dass sich diese queeren Sexräume ja auch so entwickelt haben und in der Konsequenz natürlich auch in Apps weitergetragen haben, ist ja, ja einfach dem geschuldet, dass queere Identität lange nicht nur stigmatisiert war, sondern auch verboten.
Ja.
Und gleichzeitig hat es, glaube ich, gerade durch diese Apps nochmal wie so ein Brandbeschleuniger da drauf.
Ja, und ich finde auch immer super interessant, weil da spielt natürlich auch so Männlichkeitskonstrukte eine riesige Rolle.
Mhm.
Also, dass schwule Männer so sehr anders daten als lesbische Frauen, hat ja auch wieder was mit Männlichkeit und Weiblichkeit, Sozialisierung und so weiter zu tun.
Komplett.
Dass es so, so krassen Fokus auf Sex hat. Also, und lesbische Frauen nach einem Treffen zusammenziehen.
Ja.
Es macht einfach Sinn, aber es ist natürlich auch alles eine Frage von Geschlechterbildern.
Ja, und ich glaube auch tatsächlich von ökonomischen Gegebenheiten. Also, dass Männer sich nicht binden wollen und frei ja. sein wollen und irgendwie so, das zeugt ja, finde ich, auch immer von einer finanziellen Freiheit, die da gegeben sein muss. Und ich glaube, dass das tendenziell Frauen sind, die irgendwie einen Wunsch nach Sicherheit haben, ist ja, ja vielleicht auch dem geschuldet, dass sie ja. sich darum eben kümmern müssen.
Und nicht so, also weniger Probleme mit Bindung oder manchmal auch Bindung als so Coping-Mechanismus und vielleicht ein bisschen übertreiben auch.
Voll. ich habe auch ja mal... Ich glaube, ich habe von dieser Folge schon, ich zehre da seit Jahren so davon, weil es so eine spannende Recherche war, diese Folge geschrieben, warum es queere Leute gibt, die rechts sind. Weil man ja immer denkt, hey, es ist doch Gugu.
Ja.
Und da habe ich eben ja ein Interview geführt mit einem
Typ,
genau,
ja,
der seine Doktorarbeit über schwule Rechte geschrieben hat.
Ja.
Und der hat auch, um nochmal auf die Körperbilder zu kommen, gesagt, ne, es ist jetzt auch 1,5 Jahre her, dieses Interview, also ich werde jetzt hier paraphrasieren wahrscheinlich, ja, und sehr doll vereinfachen, aber dass es hier auch einfach faschistische Ästhetiken sind, die da hochgehalten werden. Also es ist der gestellte, durchtrainierte, weiße, muskulöse, männliche Körper. Und dass dieses Ideal so präsent ist und so, das hat ja ein Geschmäckle.
Ja.
Und ja, das hat er, das war eins von seinen, einer von seinen Punkten, die er da angebracht hat. Und unter anderem, aber er war so, ja, klar.
Das stimmt, es ist ja auch so krass, dass es auf so schwulen Dating-Apps auch so Kategorien gibt für Ethnie.
Ja.
Und du dann Leute ausschließen kannst.
Ja. Also, ja, ultra-racist auch.
Ja, voll. Ey.
Ja, ja. Aber es ist wirklich ein krass spannendes Thema.
Ja.
Könnte man sich auch mal annehmen.
Ja, wenn wir eine Steilvorlage kriegen durch irgendwas Popkulturelles.
Ja, 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 voll. Wir brauchen leider wirklich immer diesen aktuellen Aufhänger, damit Leute auch Sachen hören.
Ja, voll.
So ist es.
So ist es leider Gottes. Aber es wird schon kommen.
Es kommt, ja.
Zweite Staffel Heated Rivalry. Dieses Wort, Alter.
Ja. Apropos Stichwort Heated Rivalry, bringt mich zum Thema Smut. Und beim Thema Smut sind wir natürlich sehr schnell aktuell bei Off Campus,
ja,
wozu es auch einen Kommentar gab.
Da gab es auch einen Kommentar von einer Person namens Schnu, die schreibt, weil ihr auch Off Campus erwähnt, die Hauptdarstellerin ist 19, der Hauptdarsteller 28. Finde ich problematic, auch weil Hannahs Körper so stark im Fokus steht und gleichzeitig rezensiert wird, dass die Serie irgendwas besser mache als andere.
Mm, ja, also dass die Serie bezüglich Körperbilder irgendwas besser machen wird als andere, finde ich kompletten Humbug. I'm sorry.
Nee, eigentlich ehrlich gesagt sogar, also beziehungsweise die Serie kann nichts dafür, aber wie darüber geredet wird.
Mhm.
Also dass Leute sagen, toll, sie ist nicht dünn, dabei hat sie einfach nur große Brüste.
Ja.
Wir sind einfach guckt.
Ja, wir sind wirklich guckt.
Aber ja, das Lustige ist, ich habe sogar das gewusst, dass die 19 ist und er 28. Ich habe das nämlich vorher recherchiert gehabt, aber ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass das ja irgendwas... Das ist problematisch. Es ist halt so normal,
ja,
dass Leute so gecastet werden, dass ich gar nicht gedacht habe, dass es irgendwie erwähnenswert ist.
Mhm.
Aber ja, ist es eigentlich. Also es ist eigentlich nicht... Also was soll sowas immer?
Ja.
Aber es ist halt so normal, also es ist halt wirklich das Normalste von der Welt, dass halt eine super junge Frau eine ältere Frau spielt und ein super alter Mann einen jüngeren.
Ja.
Und dann werden sie irgendwie als gleich alt inszeniert.
Ich habe dir, glaube ich, im Hinblick auf diese Folge hier auch einen TikTok geschickt, wo eine Frau einen TikTok gemacht hat über Shrek, beziehungsweise Fiona.
Ja,
und sie war so, warum bekommt Fiona ein Buckle Fat Removal, ein Kinnlift und außerdem eine Nasen-OP in der neuen Teil, wäre die ganze Prämisse...
Fiona wurde Yassified.
Wirklich, aber die ganze Prämisse von dem Film war ja, hallo, so sehe ich aus, ich bin zufrieden so, ich finde mich so gut so, ich liebe meinen Partner so, obwohl wir von der Gesellschaft als irgendwie etwas nicht Begehrenswertes dargestellt werden. Und dann so ein Beauty-Filter auf die drauf zu klatschen, das macht, glaube ich.
Ja.
Außerdem auch noch angemerkt wurde, während Shrek altern darf, er kriegt Falten.
Sieht sie jünger aus als vorher.
Sieht sie jünger aus als vorher, ja.
Das finde ich so traurig.
Ich auch.
Weil ich liebe Shrek. Und es kommt ein neuer Film, ich glaube nächstes Jahr.
Mhm.
Und da, der spielt quasi dann, wenn die Kinder von Shrek und Fiona so Teenager sind.
Mhm.
Das heißt, sie sind jetzt so in ihren 40ern oder so. Könnte man
älter,
sagen,
oder?
50ern?
Ja.
Und ja, er sieht halt älter aus und sie eigentlich nicht. Und
das finde
ich echt scheiße.
Was lernen wir daraus? Selbst fiktive Frauen müssen fuckable bleiben.
Mhm. Mal gucken, wie der Drache aussieht diesmal.
Oh ja, der ist der fotzige Drache.
Der fotzige Drache. Vielleicht hat er Botox. Lipflip hat er gemacht, der fotzige Drache.
Ich hoffe, er raucht irgendwie.
Das wäre geil, ja.
Ich hoffe, er altert wie so eine Siggi. Kennst du noch Toya Girl von früher?
Ja.
Toya Girl macht ja jetzt, die hat jetzt so eine Unterhosenfirma.
Aha.
Und die ist, aber früher hat die so, die hatte so einen Charakter, der war so eine Motorradmutter.
Oh.
Und die hieß Siggi.
Geil.
Die hat immer so eine orthopädische Sonnenbrille an und halt so, hat halt so geil geredet. Naja, auf jeden Fall so stelle ich mir den Drachen vor, wie er altern müsste in meinem meiner Wahrnehmung.
Ich bin gespannt. Ich werde den Film natürlich trotzdem gucken.
Ja, klar.
Aber ich bin trotzdem sauer.
Ja, same.
For the record. So. Dann hatten wir noch einen Kommentar von Valentin, der hat geschrieben, weil es nur nebenher erwähnt worden ist, und es geht um Emmanuel Macron, den französischen Premierminister.
Mhm.
Seine Frau war seine Lehrerin. Sie haben sich kennengelernt, da war er 15 und sie 39 und kurz darauf waren sie in einer Beziehung. Mehr Grooming geht eigentlich nicht und ihre Tochter war seine Klassenkameradin.
Digga.
Bisschen insane. Wusste ich nicht. Also ich wusste, dass die so einen Altersunterschied haben, aber ich wusste nicht, dass die sich schon so lange kennen.
Mhm.
Das ist natürlich ein bisschen weird. Dann hat noch die Person, die K heißt, die hatten wir schon mal hier, geschrieben. Aktuell lebt bei mir als Promi-Groomer Tobey Maguire mietfrei. Das ist der Spider-Man-Mann.
Mhm.
Der Dude ist 50 und seine alleged Freundin ist 20.
Mhm.
Spider-Man kam 2002 ins Kino. Die Frau ist 2005 geboren. Seine Tochter ist 2006 geboren. Und es ist einfach nur die Hölle. Indeed ist das die Hölle. Es sind einfach noch ein paar gute Beispiele hier aufgekommen. Ich habe auch noch eins von Rufus kommentiert. Manuel Neuer und seine jetzige Frau sind seit 6 Jahren zusammen. Als sie zusammengekommen sind, war sie 19 und er 34. Alles cool und normal. Also, ich bin überhaupt nicht überrascht.
Ja, die Liste könnte man wahrscheinlich endlos weiterführen,
ja,
glaube ich.
Ja.
Danke auf jeden Fall, dass ihr so partizipiert habt bei dieser Gruppenarbeit.
Ja, das war echt eine Gruppenarbeit.
Vielen Dank. Und damit würde ich sagen, gehen wir zum ersten Thema von Jovi, das mich auch beschäftigt hat und das ich auch mitgebracht habe.
Ja.
Nämlich diesen Song, den habt ihr gehört.
Du bist gut
genug. Genau.
Der ist gerade sehr viral, international.
Mhm.
Also
ja, ich habe zum Beispiel so einen TikTok von Lizzo, die habe ich auch geschickt. Ich habe heute eins gesehen von irgendeiner weiteren.
Ellie Goulding.
Ah ja, 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 ja.
Ja, also die singen das halt in Kauderwelschig, also sie singen Du bist gut genug.
Mhm.
Und ich glaube, es geht offensichtlich viral, weil es halt ein geiler Vocal-Stim ist.
Ja.
Das macht einfach Spaß.
Ja, genau. Blumenkarten ist, glaube ich, so eine Band aus NRW. Das hat produziert Kitschkrieg, die machen ja ganz viel so deutsche Hype-Sachen. Und Shirin David ist involviert.
Mhm.
Aber genau, es ist nur dieses eine Snippet, das man immer hört. Und
ja,
mir ist es so ein bisschen übel aufgestoßen, weil es vor ein paar Monaten Vorwürfe einer Ex-Freundin gab gegenüber einem der Typen in der Band. Du hast sie nochmal rausgesucht.
Ja, ich habe das sogar damals gesehen, als sie das gepostet hat. Inzwischen ist es natürlich gelöscht. Sie hat da geschrieben, also sie hat ein Foto von sich gepostet mit Text drüber und da steht, wie ich sehe, dass mein Ex immer noch erfolgreiche Indie-Pop-Lieder über mich schreibt und vor tausenden Menschen performt, die ihn als lieben süßen Typen, der einen Heartbreak durchmacht, darstellen, während er in Wahrheit über eine Zeit singt, in der er mich gegaslightet, sexuell und emotional ausgenutzt und traumatisiert hat.
Mhm.
Und sie hat da auch noch mehr erzählt.
Ja, sie hat, glaube ich, da nur so Follow-up-TikToks gemacht, genau, wo sie auch so Storytimes macht und so.
Genau, und das sind mehr oder weniger die Vorwürfe. Also sie beschreibt ihn als manipulativ und berichtet die Beziehung und seine Person sehen in der Realität ganz anders aus als in seinen Songs. Und sie hat ihm auch vorgeworfen, gemeinsame Erfahrungen verfälscht darzustellen in den Songs und ihre Geschichte für künstlerische Zwecke zu instrumentalisieren und sie dadurch immer wieder zu retraumatisieren. Und das Video wurde dann gelöscht. Und eigentlich war das kurz bevor das Lied, was jetzt viral gegangen ist, herauskommen sollte. Also es hätte eigentlich schon im Februar erscheinen sollen und wurde dann aber on hold gesetzt wegen diesen Vorwürfen.
Wusste nicht, krass.
Ja, also wir hätten es eigentlich schon im Februar haben können, aber es wurde eben deswegen verschoben. Und genau, es sollte eigentlich ursprünglich am 29. Januar erscheinen. Und er hat dann daraufhin ein Statement gepostet. Rayan heißt der Typ. Und er sagt, er beschreibt die Beziehung seiner Ex-Freundin als von gegenseitiger emotionaler Abhängigkeit geprägt. Und rückblickend ordnet er die Dynamik als Co-Abhängigkeit ein und meinte, emotional unreif gewesen zu sein, ungenügend kommuniziert und Verantwortung nicht ausreichend übernommen zu haben. Dadurch habe er angeblich seine damalige Partnerin verletzt und dafür will er die Verantwortung übernehmen und hat sich entschuldigt. Er sagt aber auch, in der Beziehung hat es seiner Meinung nach zu keinem Zeitpunkt Zwang, Gewalt, Unterdrückung oder Missbrauch gegeben. Und damit war die Sache vom Tisch.
Hm.
Und jetzt haben sie halt eben noch ein halbes Jahr gewartet und den Song jetzt rausgebracht. Und jetzt ist er obviously extrem erfolgreich.
Hm.
Und ich habe das Gefühl, diese Vorwürfe sind krass untergegangen.
Ja.
Das hat kaum jemand mitbekommen.
Also ich hatte das Gefühl, so in dieser Deutsch-Indie-TikTok-Bubble ich weiß nicht, vielleicht ist da auch mein Algorithmus irgendwie, geht der Dachschaden, aber ich kriege davon immer viel mit. Auch so von Leuten, bei denen ich nicht mehr weiß. Also zum Beispiel, ich habe oft so Vorwürfe gegenüber Ritalin in meiner Timeline, wo auch dann immer niemand irgendwie jemand was weiß. Ja. Und bei Blumengarten, oder wer war da noch dabei? Diese ganze Geschichte. Ja, Crow. Dann diese ganze Geschichte um diesen Fotografen, der versucht hat, Frauen gegen Nudes auf die Gästeliste zu bringen. Ja.
Von wem war das nochmal der Fotograf?
Ey, ich glaube von verschiedenen Leuten, aber eben von dieser so deutschen Indie-Bubble.
Ja.
Ja, ich glaube eben nicht an Mike Hamtereit, aber so ähnliche halt.
Ja.
Ja, ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ich dachte mir einfach nur, oh ja, mir tut diese Frau leid, die das gerade die ganze Zeit sehen muss und wahrscheinlich immer eine schlechte Zeit im Internet hat.
Ja, also die tut mir jetzt gerade auch extrem leid, weil jetzt sind die erfolgreich wie nie zuvor. Keine Sau redet mehr darüber und offensichtlich hat es einfach gar nicht geschadet.
Ja.
Jetzt wisst ihr zumindest Bescheid.
Es zeigt immer wieder, dass Leute, glaube ich, bereit sind, über alles hinwegzusehen.
Ja, wundert mich auch gar nicht mehr. Also ich habe das Gefühl, es ist so schlimm, weil es ist ja einerseits gut, dass wir jetzt weniger Hemmungen haben, Vorwürfe zu äußern, weil die müssen ja raus in die Welt. Aber ich habe das Gefühl, selbst wenn sie in der Welt sind, hat es einfach keine, also es bringt einfach niemandem was.
Ja.
Es gibt keine Konsequenzen, es gibt keine, also außer vielleicht, dass ein Liedmann für ein halbes Jahr
verschoben wird.
Aber ja, also so wirklich was bringen, außer dass man nochmal durch die Hölle geht, tut's auch nicht. Aber trotzdem will ich ja nicht, dass die Leute aufhören, sowas zu sagen.
Ich habe halt schon den Eindruck, dass es, obwohl, nee, stimmt eigentlich gar nicht. Weil ich wollte gerade, also ich wollte sagen, ich habe das Gefühl, es liegt auch, spielt auch eine Rolle, dass es Vorwürfe der psychischen Gewalt vor allem sind und dafür halt so gar kein Bewusstsein da ist.
Ja.
Und das glaube ich, stimmt auch. Andererseits sehen wir ja am Fall Crow zum Beispiel, da gab es Vergewaltigungsvorwürfe, dass ist scheißegal ist.
Ja, ich habe echt das Gefühl, damit wirklich ein großer Aufschrei passiert, muss man A, wirklich sehr körperlich übergriffig gewesen sein und man braucht Beweise.
Mm.
Und dann passiert vielleicht was, aber auch nur dann. Und sowieso dieser ganze blinde Fleck für so psychische Gewalt macht mich wahnsinnig, weil ich habe das Gefühl, dafür muss man sich so krass nackig machen.
Komplett.
Und irgendwie am besten den gesamten Chatverlauf, den man hat, der offenlegen und den Leuten auf dem Serviertellerchen präsentieren, weil sonst verstehen die Leute nicht, wie beschissen das ist und wie kaputt es einen auch machen kann, auch wenn es jetzt vielleicht nicht physisch geworden ist.
Mhm.
Kannst du trotzdem, also genauso am Arsch sein.
Das, by the way, auch das, was wirklich von Betroffenen gefordert wird, vor Gericht, aber auch von JournalistInnen, dass wenn du es über diesen Weg öffentlich machen willst, bereit sein musst, alles zu teilen.
Ja.
Und also das finde ich schon nochmal eine krasse Hürde.
Voll.
Und zweitens, hat man es überhaupt noch?
Also kann man alles beweisen, kann man alles belegen, weil sonst kannst du es eh vergessen.
Ja. Also. Und dann musst du dich ja auch immer selber zu 100.000% richtig verhalten haben, weil sobald es nicht der Fall ist, kratzt es an deiner Glaubwürdigkeit.
Ja, voll. Ja, scheiße.
Scheiße, ja.
Das ist mein Fazit. Aber zumindest wisst ihr jetzt Bescheid. Vielleicht habe ich euch jetzt diesen Song versaut. Tut mir nicht leid.
Ja, finde ich gut, dass du das gemacht hast, weil ich habe schon den Eindruck, es gibt wenige Leute, die da irgendwie stabil bleiben gerade.
Ja.
Und die denken mir mal so, der Song ist nicht so gut, der kann nicht so tempting sein. Ihr wollt, also entweder ihr wisst es nicht oder...
Ja.
Naja. Nun gut.
Was hast du denn jetzt für ein Thema hier dir rausgesucht?
Also ich weiß, auch das bräuchte eigentlich eine eigene Folge, weil man kann über diesen Mann unendlich viel reden, aber er wohnt so dermaßen auf meiner For You-Page.
Christian Wolf
und die Mohr-Sekte.
Ja.
Ich wollte es jetzt hier einmal nochmal ansprechen.
Irgendwann machen wir die Scheißfolge doch.
Er passt auch gut zu meinem Anschlussthema, weil ich ja gesagt habe, ich würde gerne über Slap-Klagen sprechen. Da ist er auf jeden Fall auch ein Kandidat drin. Slap-Klagen sind, Moment, ich lese dir kurz die Definition vor. Also Slap orientiert sich natürlich an der Watschen erstmal.
An der Watschen. Die Watschenklage. Klingt wie geiler.
Ja, die Watschenklage. Also es ist ein Kürzel, das steht ein sogenanntes Akronym, so nennt man das, oder?
Glaub
Strategic
schon.
Lawsuits Against Public Participation. Die lange Version. Und es sind letztendlich eben Versuche von mächtigen AkteurInnen, kritische Stimmen zum Schweigen zu bringen. Sind eben oft JournalistInnen oder eben Leute.
Also Klagen zum Abschrecken quasi.
Genau, es sind einfach Abschreckungsklagen, die dann weniger auf tatsächliche Rechtsverletzungen aber abzielen, weil theoretisch hat natürlich jeder das Recht, sich gegen Falschaussagen oder sowas zu wehren, sondern bei denen es darum geht, kritische Berichterstattung zu verhindern oder einzuschüchtern. Mhm. Dadurch werden dann, da werden dann beispielsweise so rechtliche Mittel wie eben Abmahnung, Klagen oder Schadensersatzforderungen systematisch genutzt, um unliebsame Stimmen aus dem Diskurs zu verdrängen.
Ja.
Das heißt, sowas wird krass genutzt in sowieso schon ungleichen Machtverhältnissen, weil die Person, die es nutzt oder die Firma, die es nutzt, muss natürlich in einer Machtposition sein, muss die finanziellen Mittel haben. Ja. Um potenziell Leute
mit weniger Ressourcen zum Schweigen zu bringen.
Genau.
Sozusagen.
Da gibt es wirklich, wenn ihr Christian Wolf und Slapklage googelt, gibt es eine Story von einer Journalistin, die sich wirklich seit Jahren mit ihm im Rechtsstreit befindet.
Ah ja, das habe ich ein bisschen mitbekommen.
Ja, ich habe so einen Text auf journalist.de gelesen. Es geht bei ihr um explizit einen Text bei der Zeit, der schon super alt ist, wo sie, glaube ich, so darüber geschrieben hat, die ist Wissenschaftsjournalistin, dass Sucralose, glaube ich, also ein bestimmtes Süßungsmittel, krebserregend sein kann, wenn es erhitzt wird.
Ja.
Dagegen ist er dann irgendwie vorgegangen.
Weil das in seinen Produkten drin ist.
Genau.
Ja.
Und seitdem geht es hin und her. Mhm. Er ist ja jetzt gar nicht mehr bei Moor drin.
Ja.
Er hat alle Anteile verkauft, aber er ist jetzt, glaube ich, Privatier oder so und genau, macht halt immer noch massiv Werbung, hat eben versucht, sie ja mit einer Slapklage zum Schweigen zu bringen.
Ja.
Sie kritisiert schon auch, dass sie von der Zeit nicht so wirklich gebackt wurde. Also die sind da auch so ein bisschen eingeknickt. Also ich finde es schon so krass, weil es ist ja nicht nur die zeitliche Belastung, die mögliche finanzielle Belastung, sondern auch die psychische Belastung, die man damit bringt.
Stell dir vor, du musst dich jahrelang mit Christian Wolf beschäftigen.
Ey,
du willst oder nicht.
Voll. Und er hat ja so ein krass autoritäres Auftreten immer.
Ja.
Also er versucht einen immer so um den Fingern zu wickeln mit einer vermeintlichen Neutralität oder so. Aber voll oft sagt er einfach solche Sachen wie, die Leute sind alle dumm. Es ist
ja, und immer mit so einer Überzeugung, die gar keine richtigen Substanz hat.
Ja.
Aber er bringt es halt so rüber, als wäre er so, als wüsste er ganz genau, was er sagt und macht. Dabei ist das oft gar nicht der Fall.
Komplett. Und er hat ja auch so diese Leute, die halt so ihm bedingungslos alles nachplappern hinter sich. Ich glaube, das ist auch nochmal was man unterschätzt, wie krass es ist, wenn der einen zerfetzt im Internet und dann seine ganze Bagage hinter sich nachzieht.
Hoffentlich wird er sich nie mit uns anlegen.
Ja, hoffe ich auch.
Hätte ich nicht so Bock.
Aber uns kann man ja aktuell nicht stitchen. Ist sehr gut.
Stimmt. Zumindest mit dem Podcast. Muss man sich immer alles anhören bis zum Ende. Das ist viel zu viel Arbeit. Das machen die dann immer alle nicht.
Ja.
Super.
Ja, genau. Also einerseits haben wir da eben irgendwie so ein komisches Auftreten, würde ich sagen, das unangenehm ist. Und dann ist natürlich per se einfach Kohle machen aus Diätkultur was Kritisierbares.
Ja.
Und letztens, ich habe einen TikTok gesehen, da sagte mir, ey, es stimmt. Ich habe immer so aus Gag gesagt, diese ganzen Ersatzprodukte, diese Zuckerersatzprodukte und so, die geben mir einen rechtsradikalen Vibe.
Mhm.
Und dann hat eine dazu einen TikTok gemacht und hat es so begründet mit, es ist halt diese einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Dass irgendwie der gleiche Knackpunkt da ist.
Macht voll Sinn. Plus dieser ganze Körperkult hat auch immer so einen faschistischen Vibe.
Ja.
Haben wir ja gerade schon gesagt.
Ja. Voll. Und dann halt immer dieses, okay, das
ist Zucker ist eher links und Süßstoff eher rechts?
Ja. Auf jeden Fall. Also okay.
Was ist Honig? Könnte auch wieder rechtsradikale Vibes haben wegen so Klangschallen-Nazis.
Ja, ich finde so Klangschallen-Nazis, die sind eher so brauner Zucker, weißt du? Die dann irgendwie so sagen.
Literally, doppelt braun.
Ja.
Weißt du?
Die irgendwie denken, das wäre die bessere Alternative.
Aha, checke. Ich muss echt sagen, ich habe das Gefühl, diese Körperdebatte und verschiedene Ausläufer davon. Also ob es jetzt um Supplements geht oder um Dünnsein oder um Sport, das nimmt gerade so krass viel Raum ein.
Insane,
in der öffentlichen Debatte, als ob wir keine anderen Probleme hätten.
Mhm.
Das ist irgendwie, also langsam kann ich es beim besten Willen nicht mehr hören. Auch zum Beispiel auf Instagram wird mir das so penetrant alles reingespult, obwohl ich will das überhaupt nicht sehen. Und der Algorithmus versteht nicht, dass ich es nicht sehen will, obwohl ich überhaupt nicht damit interagiere. Aber es wird mir so penetrant alles reingeballert.
Mhm.
Und ich will einfach nicht mehr so viel darüber reden. Können wir nicht andere Themen haben? Gut, dass wir gleich über Ariana Grande reden, by the way.
Ja, aber wirklich. Oh. Ja, also ich glaube, es sind halt Symptome für das gleiche Problem, oder?
Ja.
Also, dass wir jetzt gerade diese
Recession Indicator.
Ja, voll.
Ja.
Komplett. Also, man, dieses TikTok würde ich auch gerne.
Tendenzen am Aufsteigen.
Es gibt so ein, ja, es gibt so ein fünfminütiges TikTok, das können wir bitte einmal unten verlinken, da können wir jetzt nicht den Inhalt komplett zusammenfassen, aber es war eine Frau, die die Beratung ist, oder keine Ahnung, weiß nicht, ob Beratung, aber therapeutische Ansprechperson, was weiß ich. Auf ja. jeden Fall arbeitet sie für eine Beratungsstelle für essgesteuerte Personen.
Ja.
Und die ein Video gemacht hat zu Ariana Grande und zu dem Diskurs um Ariana Grande und auch das angesprochen hat, dass es ja kein Zufall ist, dass gerade alles zusammenfällt.
Ja.
Das werden wir euch mal verlinken, weil das fand ich sehr gut. Ihr hättet es am liebsten direkt an alle verschickt.
Ja.
Und einen Punkt daraus möchte ich hier jetzt auch nochmal highlighten. Werden wir direkt darüber sprechen. Das ist ja eigentlich die super Überleitung, oder? Also ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen.
Aber bist du jetzt durch mit Christian Wolf?
Ja, ja.
Okay. Also wollte einfach nur mal erzählen, der Typ verklagt gerne, damit Leute die Fresse halten.
Ja. Ja, also... Ja, ich glaube, vielleicht können wir mal dann noch eine ausführlichere Folge machen. Ich glaube, theoretisch müssten wir uns da halt dann auch krass absichern und so. Das
ja, ja. Und ich habe das Gefühl, diese ganze Christian-Wolf-Thematik, also ich habe schon ein paar YouTube-Videos dazu gesehen.
Mhm.
Und es hat so viele Layers.
Ja.
Da könnten wir eine ganze Staffel drüber machen. Also vielleicht erbarmt sich mal irgendjemand bei diesen Podcast-Firmen mit Ressourcen. Am besten so einen ganzen Podcast, 12 Folgen über Christian Wolf.
Ich habe schon gesagt, genug Zeug da. Es gibt von der ARD, ich glaube, der ist vom Hessischen Rundfunk, so, es gibt zwei verschiedene Podcasts. Es gibt eine Podcast-Reihe, die heißt Das Imperium. Und da geht es immer um so, keine Ahnung, Riesenfirmen. Zum Beispiel Star Wars.
Ah.
So, und dann erzählen die Story dahinter oder sowas. Und das Gleiche gibt es auch so personenspezifisch, über Pamela Reif ist letztens eine Reise gekommen, über Heidi Klum. Ja. Und da dachte ich mir, Mann, pitch da mal Christian Wolf.
Ja.
Aber, ja.
Ich glaube, er läuft für so einen Otto-Normalverbraucher noch ziemlich unterm Radar.
Mhm.
Aber wenn man einmal in dieses Rabbit Hole so einen kleinen Zeh reintunkt, ist man direkt schon bei 300 Themen. Also es ist wirklich insane. Ja. Dieser Mann ist wirklich...
Ist wirklich Gugu. Ich habe auch dann, als ich zu Slap-Klagen von ihm gelesen habe, auch noch einen sehr aktuellen Fall gefunden, nicht gefunden, also er ist mir diese Woche sowieso über den Weg gelaufen, weil es geht um Elon Musk, der eigentlich basically genau das Gleiche gegenüber dem ZDF gemacht hat.
Oh.
Und zwar ging es da um einen Bericht über die Ausschreitung in Belfast. Hast du das mitbekommen?
Ich habe mitbekommen, dass es in Belfast Ausschreitungen gab wegen Migrationsgesetzen.
Oder? Ja, nee, es war so, also ein Mann wurde getötet.
Aha.
Ein weißer Mann.
Ja.
Von einem nicht weißen Mann.
Ah.
Und da sind Fehler passiert durch die Polizei. Und daraufhin wurde so eine Rassismus gegen weiße Gugu Gaga-Debatte angestoßen.
Aha.
Plus halt ultra-racist-Demonstrationen. Da haben sich dann auch wirklich die ganze Bagage hat sich eingeschaltet. Also zum Beispiel, vielleicht kennst du den, so der bekannte Rechtsextremist Robinson.
Mhm.
Und von dem hat Musk meines Wissens einen Aufruf auf X geteilt.
Ja.
Darüber hat das ZDF berichtet.
Ja.
Und die Anmoderation war, ich lese jetzt kurz vor, in der Anmoderation zu dem Beitrag hieß es, Robinson und Musk hätten Zitat zur Jagd auf Migranten aufgerufen. Diese explizite Formulierung hat es so nicht gegeben. Musk verbreitete Robinsons Beitrag mit den Worten weiter, Zitat, nur wenn wir wiederholt und laut protestieren, wird sich etwas ändern. Robinson selbst hatte formuliert, das gesamte Vereinigte Königreich gehe heute Abend um 19 Uhr auf die Straße, nachdem, Zitat, unser Volk erneut von, Zitat, Eindringlingen angegriffen worden sei.
Ah, okay.
Ja, also es geht um basically ein bisschen Wortklauberei.
Ja, aber mich wundert das voll, dass ihn das juckt. Seit wann juckt ihn sowas?
Naja, es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Elon Musk sich so zu, dass sich er sich erstens, also es gibt ja Connections von ihm zur AfD, da hat er
ja so dass den er sich Wahlkampf so äußert, supportet. Wundert mich gar nicht, sondern dass er sich darüber aufregt, dass er als Rechter dargestellt wird anscheinend oder dass er als...
Ah, ich glaube ehrlich gesagt, dass das ihn nicht stört, sondern dass es seine Argumentation ZDF ist, einen Lügenverein gestützt hat.
Ach so,
hat.
Er wollte einfach gerne gegen staatliche Fernsehen. Ja. Ja, okay. Ja, aber das macht wiederum Sinn, ja.
Das ZDF ist auch eingeknickt.
Hey.
Also die haben den Beitrag runtergenommen.
Mhm.
Ich glaube, erst haben sie ihn versehen mit einem, doch, Das ZDF hat eine Unterlassungsklärung zu der Passage über den US-Unternehmer Musk in einem TV-Beitrag abgegeben. Es sei entfernt worden. Ja, auf jeden Fall, es gibt ein Statement, darin steht, dass ZDF bestätigt, dass Elon Musk über eine deutsche Anwaltskanzlei eine Unterlassungserklärung zur Anfangsmoderation der Sendung ZDF heute live vom 12. Juni 2026 mit dem Titel Ausschreitung in Belfast, wie Musk die Proteste befeuert, gefordert hat. Das ZDF hat diese abgegeben und die fragliche Passage in der Anmoderation entfernt. Bereits am Samstag hatte das ZDF die Sendung mit einem korrigierten Transparenzhinweis versehen. Der Deutschlandfunk hat darüber auch einen Bericht gemacht und darin den DJV zitiert, also den Deutschen Journalistenverband,
ja,
die explizit davor warnen, sich von solchen Sachen nicht einschüchtern zu lassen.
Ja, voll.
Und ja, also ich finde es, ich meine, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, aber ich habe immer das Gefühl, also ich habe sehr viele Gefühle dazu. Grundsätzlich ist mein Eindruck, es zeigt mal wieder, dass einfach so viele, dass Leute nicht so viel Geld haben sollten, dass sie solchen Einfluss haben können.
Ja, er ist ja jetzt irgendwie auch Trillionär oder irgend sowas Abartiges.
Ja, der hatte den erfolgreichsten Börsengang jemals mit SpaceX. Damit denke ich mir nochmal, das kann doch nicht sein. Ich habe es schon so oft gesagt, aber es kann doch nicht sein, dass solche Leute so viel Macht haben. Weißt du, früher dachte ich so, Millionäre müssen doch krasse Leute sein. Das müssen doch Leute sein, die irgendwie super schlau sind, zu denen man aufschaut. Und so war das halt.
Als wir noch dran geglaubt haben, dass man nur mit Leistung reich wird.
Ja, also als Kind halt, weißt du, dachte ich das. Und irgendwann wird man so desillusioniert und merkt, also offensichtlich wissen wir beide, dass dieses Leistungsversprechen kapitalistisches Bullshit ist.
Ja.
Und das von viel zu vielen anderen Faktoren geprägt ist, wo man landet. Aber es schockiert mich dann doch.
Ja.
Imagine, irgendwann schaut man auf die Geschichte und wir müssen uns die Blöße geben und sagen, der reichste Mann der Welt war dieser Hornochse.
Dieser Dulli da.
Also das ist doch...
Ja, das ist wirklich insane. Und das Ding ist ja auch, er hat ja eigentlich in seiner ganzen Karriere nie irgendwas selber sich ausgedacht. Er hat sich einfach nur irgendwie gut beraten lassen und in Firmen eingekauft oder Geld investiert, die dann halt erfolgreich wurden. Aber nichts von dem, was er macht, hat er sich selber ausgedacht. Er hat sich Tesla nicht ausgedacht, er hat sich PayPal nicht ausgedacht. Mhm. Er hat sich einfach nur mit reingekauft. Und jetzt ist er halt der reichste Mann aller Zeiten. Und ich habe auch das Gefühl, dass sich die Standards, was es heißt, reich zu sein, so auf so eine perverse Art verschoben haben, dass man inzwischen denkt, eine Million Peanuts.
Ja.
Ich weiß noch, wie krass es früher war, wenn jemand bei Wer wird Millionär gewonnen hat. Und dann hat diese Person diese Person lebt jetzt auf einer fucking Yacht. Den Rest ihres Lebens kann er die Eier baumeln lassen.
Ja.
Und das ist halt einfach inzwischen nicht mehr so, weil alles so fucking teuer ist und du inzwischen einfach Trillionär sein musst für so ein Leben gefühlt. Also.
Oh mein Gott, dazu habe ich auch ein passendes Zitat von Christian Wolf.
Scheiße.
Immer wenn so ein überraschender Take kommt, den man nicht erwartet, ziehen wir den natürlich von vorne bis hinten rein. Und einer davon war die Besteuerung von Reichen.
Ah ja.
Und das war natürlich dann auch für ihn eine Situation, in der er flexen kann. Ich glaube, deswegen hat er es gemacht.
Ja.
Aber er sagt irgendwie, der Fehler der Linken ist, dass sie die Reichensteuer und so weiter immer zu tief ansetzen, dass sie nicht schon greifen soll bei einer Person, die halt irgendwie eine Million hat, sondern führt es halt ein bei so Leuten wie bei mir. Und gleichzeitig chillt er aber ja auf Zypern.
Ja, ja.
Also,
ja. Checke den Mann nicht.
Ja.
Aber er hat vielleicht einen kleinen Punkt.
Ja, das eh. Aber ich glaube gleichzeitig, ich dachte irgendwie, Zypern wäre der neue Steuerfluchtort.
Ist
ich dachte,
so,
es wäre das neue Dubai.
Es ist das europäische Dubai.
Und dann kannst du doch nicht sagen, besteuert mich, ich bin stinkreich, aber gleichzeitig...
Ja. Schon die Schlupflöcher ausnutzen.
Wir wissen natürlich nicht, ob er das tut.
Ja, aber also wenn nicht, wäre er irgendwie bescheuert.
Aber er sagt auch, es gibt für superreiche Leute so viele Möglichkeiten, Steuern zu reduzieren und man zahlt irgendwie halt fast keine und wird nur reicher.
Es gibt auch legale Schlupflöcher, die du ausnutzen kannst.
Ist ja eh oft so, oder? Also es ist eh oft so ein Tänzeln dann bei denen, was irgendwie, dass man halt das Maximum rausholt.
Ja, und da könnte man tatsächlich mal ansetzen.
Wäre
schön, wenn ich es in meiner Lebenszeit irgendwann noch erlebe.
Ja.
Aber ich bin nicht so optimistisch.
Das ist nicht mal, es ist ja keine progressive Forderung oder so.
Nee, ist einfach nur logisch.
Ja.
Es würde so viele Probleme lösen.
Es würde,
und eigentlich niemandem wehtun.
Und es ist aus, ich habe so ein Interview geführt mit so einer Steuerexpertin, so einer Professorin. Oh, es gibt, glaube ich, übrigens auch so einen Podcast von dem Netzwerk Steuergerechtigkeit oder so. Können wir vielleicht hier einen Shoutout geben.
Mhm.
Und es gibt eine sehr gute ZDF-Doku zu dem Thema. Und naja, auf jeden Fall, was wollt ihr erzählen?
Du hast ein Interview gemacht mit einer Steuer.
Ah ja, genau, da ging es dann auch darum, dass ja das Argument, das dann immer angebracht wird, Steuerflucht ist, dass halt dann die wegziehen, aber dass es de facto sich so nicht belegen lässt und dass es ein Mythos sei.
Aha.
Und dachte mir dann, also weißt du, wenn man sagt, okay, man erhöht jetzt die Steuern für superreiche Leute.
Ach so, dass dann quasi alle weggehen und wir haben keine Wirtschaft mehr und wir sterben in Armut.
Ja.
Ja. Ja. Ja, das ist glaube ich, eigentlich, wenn man sich ein bisschen damit befasst, ziemlich klar, dass das ein Mythos ist. Aber irgendwie ist das Narrativ sehr, hält sich sehr grandig.
Ich glaube, das Ding ist halt, dass so wenig Bildung zu diesem Thema besteht, dass wenn sich so der Allgemeinbürger, inklusive mich, wenn der hört, Steuern sollen erhöht werden, dass es erstmal so ein rotes Tuch ist.
Ja.
Weil für arbeitnehmende Leute Steuern in Deutschland ja schon hoch sind.
Ja.
Man müsste nur sowas wie Erbschaft steuern. Passives Einkommen, dass es darum geht.
Ja.
Ich glaube, da hört dann die Konversation vielleicht schon oft auf.
Das ist, also Erbschaftssteuer ist übrigens auch eine extrem anstrengende Debatte immer auf Social Media. Ich muss ja für meinen Job auch manchmal Kommentare moderieren.
Mhm.
Und unter anderem auch unter einem Beitrag zum Thema Erbschaftssteuer. Und die Leute, es geht einfach nicht in den Schädel der Menschen, dass es nicht darum geht, dass du nicht das Haus von deiner Oma erben darfst.
Das ist eben das Problem.
Sondern es geht um Millionenbeträge, es geht um Firmen, die mit sehr wenigen Steuern vererbt werden können.
Mhm.
Es geht darum, dass Familienerbe dazu führt, dass Leute geboren werden und wissen, dass sie eigentlich nie arbeiten müssen, weil sie ausgesorgt haben, weil sie irgendwie mal einen Uropa hatten, der eine gute Business-Idee hatte.
Und die werden wahrscheinlich auch nie arbeiten müssen, selbst wenn sie mehr Steuern bezahlen.
Nee, das ist ja das Ding. Selbst wenn die mehr Steuern bezahlen und es uns allen besser geht dadurch, merken die das nicht in ihrem Alltag. Weil die haben so viel Geld, dass es keinen Unterschied macht. Und darum geht's. Nicht darum, dass du nicht das Haus von deiner Oma haben darfst.
Ja.
Und das ist so mühsam.
Es ist
die Leute
auch,
checken es nicht.
Das war im Rahmen dieses Interviews, wo ich gerade drüber gesprochen habe mit dieser Expertin, das war so ein Pitch für so ein, das klingt komplett Google, für so wie so eine spontane Talkshow sollte das werden. Dass man einfach an Ort fährt und dann mit Leuten über ein Thema spricht.
Ja.
Aber Expertise reinbringt, indem man halt so eine Expertin oder sowas dahin schleppt.
Mhm.
Und wir hatten was zu Steuern. Also das Thema war Steuern. Wir sind an den Starnberger See gefahren. Und haben einfach irgendwelche Leute angelabert.
Oh
und
Gott.
Es war dann auch wirklich so ein wilder Mix. Wir hatten diese Expertin, wir hatten zwei so Arbeitnehmer, die so klassische in so, ich glaube, bei irgendwelchen Automobilherstellern oder sowas waren.
Klar.
Und zufälligerweise haben wir einen Superreichen aufgegabelt.
Am Starnberger See nicht so unwahrscheinlich.
Ja. Und der war aber so voll mehr besteuern. Wir müssen viel mehr besteuern.
Ja.
Und dann war aber wirklich, es war so absurd, weil der davon halt überzeugt war, während die beiden Arbeitnehmer.
Das ist voll oft so.
Ja, weil die halt, glaub, nicht checken, dass es nicht um sie geht.
Ja, ja. Ja. Warum immer diese Millionäre in Schutz nehmen, Leute?
Ja, wir werden da nie hinkommen. Keine von uns. Also ich weiß nicht, ich glaube wirklich nicht, dass es denen um den Schutz von diesen drei Hanseln geht.
Ja, was machen sie ja im Endeffekt? Also
ja, voll, das machen sie im Endeffekt, aber ich glaube, dass es schon um eigene Existenzängste geht.
Ja, ja, klar.
Und dann geht es wieder um diesen Mythos, weil dann, dass der sich dann hält, vielleicht, also keine Ahnung, das war meine Erklärung, dass man dann sagt, okay, da geht mein Arbeitgeber oder so.
Ja,
aber
weil die Leute denken, sie wären reicher, als sie sind.
Meinst
du? Oder sie denken, sie könnten ja mal so reich werden und dann wollen sie keine Nachteile davon haben.
Ja.
Irgendwie sowas.
Da gibt es doch auch mal dieses Argument, so du bist so viel näher dran.
An einem Geflüchteten in einem Boot als an einem Millionär.
Ja.
Ist auch so.
Das ist den Leuten auch nicht bewusst, glaube ich.
Das ist mühsam, weil alles ist trilliardenfach belegt, trilliardenfach in Studien, von ExpertInnen, teilweise von Reichen selbst oftmals. Und es kommt im Schädel nicht an. Es gibt, ich weiß nicht, was man noch machen soll.
Aber dann scheitert es doch einfach massiv an der Übermittlung, oder nicht? Weil wir haben die Wissenschaft, die das sagt.
Wir haben eigentlich alles, was man haben kann, aber irgendwie, manche Sachen, das ist so ähnlich wie, da kommen wir gleich wieder zu, zum Thema Fettfeindlichkeit oder Hass gegen Arbeitslose. Ich habe das Gefühl, das sind so Sachen, die halten sich so krass, trotz wirklich einem Übermaß an Beweisen, Studien, Zahlen, medizinischen, ökonomischen, whatever belegen. Und trotzdem werden die Leute einfach nicht aufhören, Fette und Arbeitslose zu hassen und Millionäre in Schutz zu nehmen.
Mhm. Ich frage mich halt, was man machen kann. Weil man, also manchmal habe ich das Gefühl, wir können irgendwie, also der Schlüssel wäre ja Medienberichterstattung oder Schule.
Ja, Schule wäre, glaube ich, noch ein Hebel, wo man noch ein bisschen mehr ansetzen könnte. Weil ich finde, es gibt schon viel Medienberichterstattung dazu. Es gibt sehr viele gut recherchierte Texte, die das auch wirklich ausklabüstern, dass man das versteht. Aber entweder es geht da rein, da raus, oder es kommt halt nicht bei den Leuten an, die es eigentlich lesen müssten. Mhm. Ich weiß auch nicht, was man da noch machen soll.
TikTok-Account.
Ugh.
Hast du dich schon mal gefragt, wie du zum Millionär wirst? Gar nicht.
Du hattest noch nie eine Million?
Du hattest
aber noch. Sabine, ist das passiert?
Du hast dich noch nie in einen Millionär verliebt?
Ich habe übrigens gesehen, dass Doris R. Thomas bald einen Roman rausbringt, der so interaktiv ist.
Das habe ich natürlich gesehen, mein Engel.
Ja.
Insane.
Kleiner Fun Fact. So. Sollen wir mal von den einen Millionär zur Millionärin?
Ja.
Ariana Grande.
Ja.
Die gerade durch die ganzen Plattformen gejagt wird.
Mhm.
Wir haben ja schon ein bisschen darüber geredet. Wir haben auch schon mal eine ganze Folge gemacht über diesen Abnehmwahn im Wicked-Cast.
Mhm.
Und da haben wir auch über Skinny Talk geredet und so weiter.
Hört gerne rein.
Hört gerne rein. Ich werde es jetzt nicht nochmal von vorne aufrollen. Aber gerade sieht man auf TikTok und überall sehr viele Videos von Ariana Grande, die gerade auf Tour ist und die sehr, sehr, sehr dünn ist. So dünn, dass man wirklich ihren, also man sieht ihre Knochen überall.
Mhm.
Und es stellt sich jetzt natürlich wiederholt die Frage, wie redet man jetzt über dieses Thema, ohne dass man Bodyshaming betreibt? Wo ist die Grenze, wo man sagt, die Frau ist körperlich, also kurz zum Abnippeln, wir müssen was sagen?
Mm.
Oder, also wie geht man damit um? Und ich finde es sehr schwierig. Ich
finde es auch schwierig. Aber gleichzeitig habe ich auch so ein, dieses, um dieses TikTok zu zitieren von dieser Frau, die diese Beratung macht für essgestörte Personen. Die hat gesagt, sie checkt es, sie checkt diesen Diskurs und dass man sagt, nicht keine Körper kommentieren und so weiter. Und gleichzeitig befindet sich Ariana Grande erstens in einer Person, in einer Situation, wo sie in der Öffentlichkeit steht und ein Vorbild ist für viele junge Frauen. Zweitens weiß man von ihrer Geschichte in Bezug auf Essstörung und der Verherrlichung vom. Also sie kommt ja aus diesem Tumblr.
Ja, sie hatte so einen ED-Tumblr.
Genau.
Und sie hat also offensichtlich schon ihr ganzes Leben damit zu kämpfen.
Ja.
Mit dem Thema.
Und da dann verstehe ich schon, dass man sagt, okay, es muss ein öffentliches Korrektiv dafür geben.
Ja.
Die Frage ist halt, denke ich mal, wie man es macht und wer.
Ja.
Also.
Ich habe schon beides auf TikTok gesehen. Ich habe Leute gesehen, die wirklich quasi gesagt haben, ich mache mir Sorgen.
Mhm.
Wir müssen was sagen. Das ist nicht okay. Und es hat auch irgendwie Auswirkungen auf junge Frauen und junge Menschen allgemein, sowas zu normalisieren. Und ich habe auch schon Leute gesehen, die gesagt haben, chillt mal. So dünn ist sie jetzt auch wieder nicht.
Wirklich?
Ja. Oder was, worüber ja auch gerade viel diskutiert wird, ist, dass sie angeblich auf dieser Tour weniger Energie hat und irgendwie diese ganzen Dance-Routines nur so halbarschig macht, weil sie halt einfach nicht so viel Kraft hat, weil sie so wenig wiegt. Mhm. Und dann sagen auch Leute, das stimmt überhaupt nicht. Und dann zeigen die so einen Clip, wo sie halt mehr tanzt oder keine Ahnung. Mhm. Also ich glaube, in ihrem Fandom gibt es schon viele Leute, die sie immer noch in Schutz nehmen und sagen, nein, das ist alles ganz normal. Die ist halt einfach so gebaut oder whatever. Aber ich würde sagen, der Zug ist halt wirklich abgefahren. Also wenn man diese Bilder sieht, das ist keine normale dünne Frau mehr.
Also ich finde auch, ich war mal so hin und her gerissen, aber auch, weil ich halt es nicht wusste. Also weil man weiß ja, wenn man jetzt nicht, wenn man eine Person nicht exzessiv verfolgt auf Social Media, in welcher Zeitspanne sind diese Fotos gemacht worden, sind die echt, und so weiter, solche Sachen. Aber dadurch, dass sie ja jetzt auf Tour ist, gibt es halt so geballt viel Material.
Ja, und unverändertes Material, also nichts, wo sie jetzt einen Filter halt draufklatschen können oder sowas. Und ja, in diesem TikTok, was du gerade schon zitiert hast, sagt sie auch, man darf nicht vergessen, dass Essstörungen die Nummer eins psychische Erkrankung sind, an denen Leute sterben. Und man es einfach ernst nehmen muss.
Mm, ja.
Und natürlich kann man jetzt keine Formel aufstellen, ab wann man einschreiten muss oder was sagen muss. Es ist natürlich irgendwie fließend, aber ich habe schon das Gefühl, dass es angebracht ist, zu diesem Thema jetzt zu sagen, Vorsicht. Und es ist, wir sollten es nicht normalisieren, dass Leute so aussehen,
ja.
Weil es einfach lebensgefährlich ist.
Ja, ja, voll. Also, ich meine, einschreiten ist natürlich auch, finde ich, ein dolles Wort, weil ich glaube, auf brauchen wir uns nichts vormachen, auf sie werden wir keinen Einfluss haben.
Nee, eher ins, aber ins Narrativ einschreiten, ja. Mehr so, also sagen. Ja. Nicht so tun, als wäre das normal.
Ja, ja.
Obwohl es mir auch immer Unbehagen bereitet, über Körper zu urteilen und zu sprechen.
Mhm.
Aber ja, dieses TikTok hat mich überzeugt, weil sie eben, man vergisst oft, dass das eine psychische Erkrankung ist und nicht nur die Folge von Schönheitsstandards oder so. Natürlich spielen die eine große Rolle, aber es ist einfach auch was, wo du dann einfach den Kontakt zur Realität verlierst und keinen Blick mehr hast für, was ist normal, wie viel muss man an einem Tag essen, mit wie viel kann man überhaupt noch überleben, was ist dünn, was ist dick, was ist normal. Du hast ja komplett den Blick dafür verloren und da ist es schon wichtig, ab und zu mal so einen Reality-Check einfach zu machen, gerade wenn es so super berühmte Leute sind, die krasse Fandoms haben und viele Leute, die verherrlichen und toll finden und so.
Ich hoffe ja auch einfach, dass wenn da so jemand sich offensichtlich diesen Content von ihr viel ausgespielt bekommt, dass dann vielleicht mal das 10. Video so ein Video ist, wo jemand sagt so, ja. Übrigens vielleicht mal drüber nachdenken.
Ja. Ja, es wird ja zum Glück jetzt viel drüber gesprochen, aber ja. Ich wünschte, wir müssten nicht über dieses Thema anhand einer bestimmten Person reden, weil das irgendwie immer einen Fadenbeigeschmack hat.
Ich glaube, es wird leider nicht so schnell aufhören.
Ja.
Aber genau, ihr habt gehört, dass Salwa Humsi in ihrem Podcast eine gute Folge dazu gemacht haben soll. Also vielleicht hört ihr da mal rein.
Ja.
Und ansonsten hätte ich meine Themen jetzt hiermit durch.
Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zum Thema Botox.
Mhm.
Ich habe nämlich heute ein Video gesehen von Sylvie Carlson, die nochmal einen neuen Aspekt zum Thema Botox aufgemacht hat, den ich sehr interessant fand, wo ich vorher noch nicht drüber nachgedacht habe. Nämlich, dass es Studien gibt oder Forschung dazu, dass Botox einsamer machen kann, insofern, dass dein Gesicht weniger Ausdruck hat und du nicht mehr so gut gelesen werden kannst in deinen Gesichtsausdrücken und Leute dann davon irritiert sind, weil sie nicht verstehen, wie du Sachen meinst, wenn du sie sagst, weil dein Gesicht sich so wenig bewegt. Und das halt wirklich dazu führt, dass Leute sich von dir distanzieren, weil sie dich nicht so gut lesen können. Und das finde ich sehr logisch, habe ich aber noch nie drüber nachgedacht. Und eigentlich einer der besten Gründe, das nicht zu machen. Weil wer will das denn bitte? Und ich muss auch sagen, wir haben ja schon in der Ikimel-Folge oder beziehungsweise im Nachklapp auch schon mal über das Thema gesprochen. Und sie hat ja da gesagt, dass sie findet, Botox ist die neue teure Hautcreme. Und je länger dieses Zitat köchelt, desto problematischer finde ich es irgendwie. Weil das jetzt zu normalisieren, ist aus so vielen Gründen problematisch. Und es ist eben keine Hautcreme, es ist ein Nervengift. Und das sollten wir uns vielleicht vor Augen führen, ob das wirklich nötig ist, dann irgendwie mit 22 sich das schon in die Birne zu ballern.
Ja.
Mich hat es ein bisschen geheilt von dem Hirnwurm, dass man immer so keine Falten haben darf und so weiter.
Ja.
Ich habe lieber Falten und bin nicht einsam.
Das stimmt. Das stimmt.
Ja. Es ist sehr heiß hier drin übrigens.
Es ist so heiß.
Und ich habe auch das Gefühl, ich bin schon die ganze Zeit so leicht sediert. Also wenn ich heute ein bisschen weniger Sinn mache als sonst, liegt es da dran. Wir haben hier bestimmt 30 Grad in der Bude.
Ja, easy. Ihr habt vorhin so ein Eis von dir gegessen, wo so die Schokolade runtergefallen ist und die ist sofort geschmolzen.
Ja, ist gefährlich.
Ja, aber war lecker.
Die Couch ist unversehrt.
Ich hoffe, ihr genießt euren heißen Tag.
Wir haben noch eine kleine Ankündigung, weil nächste Woche machen wir Sommerpause.
Stichwort also
wir nennen es Sommerpause. Es ist einfach nur, wir haben einfach keine Zeit.
Ja. Der BR muss mich durch Deutschland jagen.
Genau, Sophia ist gerade auf CSD-Welttournee.
Welttournee mindestens.
In Süddeutschland.
Bald auch auf dem Mond und dem Mars.
Das wäre geil. Erste Pride Flag auf dem Mond. Das würde mir gut gefallen. Genau, deswegen machen wir nächste Woche ein Päuschen. Ihr könnt ja diese Pause mal nutzen, um euch Gedanken zu machen, was für ein Thema ihr gerne mal von uns beackert haben wollen würdet. Und könnt uns das gerne in die Kommentare ballern.
Abonniert uns, damit ihr Bescheid bekommt, wenn wir die nächste senden. Und bis dahin würde ich sagen, flätzt mal schön an irgendeinem See.
Genau, es wird nämlich heiß. Und nochmal danke an Sofa666, unsere Grafikdesignerin des Vertrauens. Und Misha Kissin, unseren Uwe.
Und damit
tschüss.
Tschüss.